Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Ja, Samstagvormittag, sozusagen ein letzter kleiner Moment des Innehaltens, bevor Borussias Trainingslager am Tegernsee wirklich beginnt. Ich sitze hier hoch oben auf dem Wallberg mit Hanna Gobrecht. Hallo Hanna.
Hallo Yannick. Ich hätte nicht gedacht, dass wir beide mal einen Podcast aufnehmen und dabei auf die Zugspitze schauen.
Ja, wir sparen uns jetzt irgendwelche Hoch-Hinaus-Metaphern, denn daran arbeitet Borussia ja, dass es zumindest ordentlich hoch hinaus geht in dieser Saison. Ja, Samstagvormittag ist auch der letzte Vormittag ohne Training in dieser Woche und es geht nachmittags los. Das heißt, wir werden dann auch später in der Folge darüber reden, wie das gewesen ist. Aber dachten wir, melden uns jetzt mal von einer ungewöhnlichen Location. Und Hanna, es ist auch der Vormittag nach Borussias erstem Testspiel. Das fand nicht in Sichtweite des Tegernsees statt, sondern in Aue.
Genau, und statt nach Aue zu fahren, haben wir den direkten Weg an den Tegernsee gewählt. Aber wir haben das Testspiel natürlich auch verfolgt, genauso wie wahrscheinlich einige von euch da draußen. Ja, Yannick, am Anfang, muss ich sagen, hat sich Borussia schon schwer getan, in die Partie zu kommen. Und als Aue dann ja kurze Zeit, also zweimal binnen kürzester Zeit, die Latte getroffen hat, dachte ich so, okay, da wäre eine Führung jetzt in Ordnung. Aber vor allem Shio Fukuda hatte was dagegen.
Ja, es ist ja nicht so richtig wichtig, wie es ausgeht. Aber wenn Ideen gut umgesetzt werden, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch größer, dass es gut ausgeht in einem Testspiel. Und das hing schon eng miteinander zusammen, fand ich, bei den drei Toren, die Borussia erzielt hat, auch binnen, 13 Minuten oder so in der ersten Halbzeit. Zweimal Fukuda, einmal Franck Honorat. Alle drei Tore nach Pässen, nicht unbedingt aus der Tiefe, aber jeweils in die Spitze. Einmal Kevin Stöger, eher kurz auf Fukuda, Niklas Wieder und Philipp Sander. Ich will jetzt keine Vergleiche mit Florian Neu aus Mailand-Pass aufmachen, aber das hatte schon richtig guten Packing-Wert, dieses Zuspiel. Viele, viele Aue-Spieler außer Gefecht gesetzt und ja, Fukuda dann eiskalt geblieben. Im Prinzip war es das dann auch, was die Tore angeht, aber ja, was kann man noch sagen über diesen ersten Test?
Ja, Shio Fukuda hat ja den Job in der Spitze übernommen, hat da jetzt mit seinen zwei Toren ja auch erstmal Werbung für sich betreiben können. Aber apropos Sturmspitze, da gab es dann ja auch rund um das Testspiel Neuigkeiten, positive Neuigkeiten, muss man aus Borussias Sicht sagen. Denn nur ja wenige Tage, ein Tag nach dem Abgang von Alassane Plea, konnte Haris Tabakovic verpflichtet werden per Leihe für ein Jahr. Ja, das ist ein Transfer, der gleich Auswirkungen auf mehrere Personalien bei Borussia hat. Nicht nur auf Shio Fukuda, der dann natürlich jetzt auch einen Konkurrenten, vor allem in der Vorbereitung, vorne hat, sondern auch bei Thomas Schwanscherer.
Ja, den werden wir am Tegernsee nicht mehr sehen. Er ist jetzt noch weiter weg als Aue. Er ist in der Türkei bei Antalya. Und ja, vielleicht, wenn dieser Kapitel-Switch in der Folge kommt, werden wir euch auch schon verkünden, dass alles in trockenen Tüchern ist. Tabakovic muss also Schwanscherer ersetzen, er muss ein bisschen auch dem Kleindienst ersetzen, das soll er mit seiner Statur und seiner Kopfballstärke. Er ist nicht der super beweglichste und intensivst pressendste Stürmer, sage ich mal, aber so ein richtiger Oldschool-Neuner und ja, wenn er entsprechend bedient wird, glaube ich, kann das auch klappen. Ich habe so ein paar Kommentare gelesen im Internet von Fans, die fand ich sehr wohltuend pragmatisch, die gesagt haben, naja, es ist schlechter als Schwanscherer, zuletzt würde auch nicht funktionieren. Und Hanna, man muss ja sagen, da das mit Thomas Schwanscherer jetzt auch nicht so harmonisch war in letzter Zeit und wir ja Tabakovic schon ein bisschen kennengelernt haben, jetzt erste Eindrücke sammeln konnten, ein Stinkstiefel ist er auf jeden Fall nicht, sondern er bringt eine positive Energie mit, weil er ja was bewegen will und ja, damit ist es auch schon wieder ein Upgrade zu Schwanscherer.
Ja, er wirkte zumindest auch in dem, was wir jetzt gehört haben, richtig ja voller Vorfreude und Lust auch darauf, sich dann jetzt so endgültig in der Bundesliga beweisen zu können, weil in Hoffenheim hat das vergangene Saison nicht so hingehauen. Davor war er Zweitligatorschützenkönig und mit denen, siehe Tim Kleindienst, hat Gladbach ja gute Erfahrungen gemacht. Ich glaube, man muss auch, das sieht man jetzt an dem Transfer, einfach auch die Realität im Auge behalten. Und die ist ja nun mal, dass Borussia jetzt nicht einen Ersatz verpflichtet, wo alle erstmal so sagen, wow, und der einen jetzt da ja, komplett von den Socken haut. Deswegen habe ich auch, du hast den Pragmatismus angesprochen, von anderer Stelle gab es dann auch mal Kritik. Da gab es Leute, die gesagt haben, ja, man gibt einen 32-Jährigen, also Alassane Player ab, um dann einen 31-Jährigen zu holen. Aber ja, die Leihe ist kein Risiko. Es ist ein Spieler, der Deutsch sprechen kann, der zumindest in der zweiten Liga seine Torgefahr schon unter Beweis gestellt hat und der eben dieser Zielspieler ist, der Tim Kleindienst auch war, beziehungsweise dann irgendwann ja auch wieder für Borussia sein soll. Und von daher glaube ich, dass es zum jetzigen Zeitpunkt ist, ein Transfer ist, den Borussia guten Gewissens machen kann. Und wie das dann aussieht, das, oder wie das ausgeht, das werden wir dann ja sehen. Ich bin jetzt mal gespannt, wie er sich in den nächsten Tagen auch auf dem Trainingsplatz präsentiert. Und sicher wird er ja dann entweder am Dienstag oder am Samstag in Nürnberg im Testspiel dann ja auch zum Einsatz kommen. Und dann kann man sicher auch schon mehr sagen.
Es ist halt viel bis alles in progress bei Borussia. Also es gibt auch eh keine Garantien, dass dieser oder jener Plan funktioniert. Ich würde jetzt so aufgrund der Herangehensweise in Aue sagen, dass so ein bisschen auch ein Plan sichtbar war. Das war eben dieses vertikale Spiel in der ersten Hälfte, in der zweiten Halbzeit mehr Positionsspiel vorne. Das war dann auch der Moment, wo Weil Moya sich zeigen konnte, der 16-Jährige, der seine Testspielpremiere bei den Profis gefeiert hat, wirklich beeindrucken, muss man sagen. Wir wollen das alles nicht zu hoch loben, aber ich meine, wir haben ja auch schon ein paar Teenager gesehen im Training und man kann ganz gut abgleichen. Man konnte auch am Freitag abgleichen, weil auf dieser Position in der ersten Halbzeit Kilian Saug gespielt hat, der, boah, wie viel älter ist? 1¾ Jahre als Weil Moya. Und da muss man sagen, ja, da ist Moya richtig gut dabei. Wir haben es jetzt dezent formuliert und haben gesagt, er hat bis Januar 27, also noch richtig lange Zeit, fürs Bundesliga-Debüt. Wenn er das schafft, ist er auf jeden Fall Borussias jüngster Bundesligaspieler. Und ohne uns jetzt schon dann doch zu weit aus dem Fenster zu lehnen, hat man ein sehr gutes Gefühl, dass das hinhauen könnte, weil er eben so eine Klarheit hat in seinen Aktionen, weil er auch eine Tugend beherrscht, die ich bei jungen Spielern, bei Jugendspielern immer sehr wichtig finde. Erstmal, dass sie dann die gleichen Typen sind wie in der Jugend, dass sie nicht plötzlich ganz andere Fußballer sind, dass sie ihre Stärken rüberbringen bei den Profis und dass sie die einfachen Dinge machen, dass sie auch mal merken, in dieser Aktion ist jetzt gerade nichts zu holen, ich gebe den Ball ab und dann bleibt er aber immerhin in unseren Reihen.
Ja, bei Kilian Saug war letztes Jahr in der Vorbereitung, das haben wir jetzt hier auch schon mal im Podcast angedeutet, zu sehen, dass er sich da echt schwer getan hat, dass er so seinen leichtsinnigen und Jugendfußballstil nicht so auf den Herrenfußball umgemünzt hatte. Das finde ich auch, wirkt bei Moya jetzt dann alles klarer, strukturierter und auch reifer. Wir lassen jetzt mal die Kirche im Dorf. Also warten mal die Vorbereitung ab, wie er sich dann auch in den weiteren...
Wir sitzen übrigens vor einer Kapelle hier gerade auf dem Wallberg, passend dazu.
Also wir lassen die Kirche auf dem Wallberg. Wir warten jetzt mal ab, wie die Testspiele auch laufen. Und da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, das ist dann ja auch nach den Sommerferien spannend, wie dieser Spagat zwischen Schule und Profifußball bei ihm dann gemeistert werden soll. Weil, naja, Fakt ist, eigentlich sitzt Moya von Montag bis Freitag 8 bis mindestens 13 Uhr in der Schule. Und das lässt sich halt eben nicht so gut mit dem Profi-Dasein oder mit dem Training bei den Profis vereinbaren. Er soll ja nach der Vorbereitung zur U19, aber wenn er sich jetzt so gut präsentiert, dann wäre Gladbach jetzt nicht der erste Verein, der da auch, was Schule und Profitraining angeht, eine Lösung findet.
Aber jetzt ist erstmal Trainingslager, jetzt ist erstmal Tegernsee. Das gilt auch für uns. Natürlich, Roland Wirkus ist da und arbeitet auch am Kader. Er arbeitet an der dann auch großen Lösung für den Angriff, die auch, wie man hört, eine sein soll, die jetzt kein Stückwerk und kein Lückenfüller ist. Das kann man ja bei Tabakovic sagen, ohne dass es despektierlich ist. Natürlich füllt er jetzt gerade eine Lücke und ist eine Interimslösung. Aber Borussia hat jetzt eben auch noch viel Kapital zurückbehalten aus dem Player-Transfer und will ja auch noch mehr Sachen machen, um dann eine große Lösung vorne zu finden. Jetzt nicht körperlich groß gewachsen, aber dann vielleicht auch eine mit Oha- und Aha-Effekt. Das wird sehr spannend sein. Aber jetzt sind erstmal die da sind. Natürlich die Verletzten nicht. Ein paar sind gerade da jetzt auch erst eingestiegen. Wir werden heute Nachmittag Rocco Reitz zum ersten Mal sehen und so weiter. Die letzten Rückkehrer. Und dann wird erstmal jetzt hier gearbeitet. Dann ist es auch für uns so. Wir schauen uns das an, was wir sehen. Damit kann man arbeiten. Und das Ziel ist ja eben auch, irgendwie dann ein bisschen mehr aus allem zu machen, als man so gemeinhin erwartet. Und das zu beobachten, ist durchaus spannend. Ja, ich würde sagen, Hanna, mit ein bisschen Glockengeläut im Hintergrund verabschieden wir uns dann in eine kurze Mittagspause. Wir haben schon am Morgen hier fleißig gewerkelt in unserer, jetzt hätte ich fast gesagt, Residenz in Rottach-Egern, in unserer Pension. Und ja, dann beginnt für uns auch am Seitenrand das Trainingslager.
Genau, und wir melden uns dann wieder von, ich glaube, so 900 Höhenmetern weiter unten aus dem Tal.
Ja, es geht bergab, aber nur mit der Wallbergbahn.
So, und da hört ihr uns wieder. Wie versprochen, 900 Meter weiter unten, aber einen Tag später. Wir haben jetzt Sonntag, 16.22 Uhr und wir sind bei der zweiten Trainingseinheit des Tages. Und wenn ich an gestern zurückdenke, Yannick, eines ist geblieben und das ist tatsächlich das schöne Wetter am Tegernsee, das wir noch genießen können.
Aber es geht ja doch immer relativ schnell hier. Ich würde sagen, jetzt kämpft die Sonne schon ein bisschen gegen die Wolken an. Wir sehen übrigens auch auf den Wallberg, auf dem wir gestern noch waren, und relativ nah vor uns, 30 Meter entfernt, das Trainerteam. Und bereitet gerade die Einheit vor. Also wir sind wirklich hier mittendrin und ganz nah dabei für euch. Ja, das Wetter hält und gerade heute Vormittag, am Montag wollte ich schon sagen, das ist jetzt ist wie im Urlaub, obwohl es ja gar kein Urlaub ist, man weiß nicht so richtig, welcher Wochentag ist, aber am Sonntagmorgen, genau, was schweißtreibend wegen des Wetters, aber auch, sag ich mal, inhaltlich schweißtreibend. Hier ist schon viel Ball involviert und es geht fußballerisch zu, also jetzt nicht irgendwie, also die Jungs sind hier nicht zum Joggen und irgendwie Grundlagentraining, sondern es geht auch um fußballerische Inhalte, über die, Hanna, haben wir auch schon mit Gerardo Seoane gesprochen. Und so gefragt, was eine Art Überschrift ist oder ein Hauptthema, das er so verfolgen will, sportlich, fußballerisch hier im Trainingslager. Da kam er auf das Thema Kontrolle zu sprechen. Und zwar in dem Sinne, dass die Borussia nicht nur in der Endphase der letzten Saison, aber vor allen Dingen da zu oft abhandengekommen ist. Und jetzt wird es darum zu gehen, auf dem Platz häufiger dem Gegner, das eigene Spiel aufzuzwingen.
Ja, das ist auch das, was bei mir hängen geblieben ist. Da hat Seoane auch ja so ein bisschen veranschaulicht, dass man dann als Zuschauer natürlich lieber mal Spektakel hat, schnelle Umschaltmomente nach Ballgewinn, aber dass es halt eben auch mal auf dem Platz, ja, ich sag mal, was man von außen wahrscheinlich eher so als Ballgeschiebe abtun würde, hat er gesagt, es kann mal langweilig aussehen, aber es war so nach dem Motto, seid euch sicher, wenn wir das machen, dann wollen wir einen Plan haben und dann wollen wir eben wissen, wie man einen Gegner gut und erfolgreich bespielt. Wir haben ja auch schon über dieses vertikale nach vorne spielen in Aue gesprochen. Das war dann ja so ein bisschen anders, aber das ist ja auch immer das Niveau des Gegners, das dann eben auch andere Sachen fordert. Und in der Bundesliga ist es dann halt nicht so leicht wie in Aue oder jetzt vielleicht dann auch in den nächsten beiden Testspielen, die wir sehen werden. Es gab heute Morgen eine schlechte Nachricht bezüglich Kevin Dix. Da können wir mittlerweile leichte Entwarnung geben. Es gab da gestern im Zweikampf, das haben wir auch ganz gut sehen können, im Zweikampf mit Chio Fukuda hat er einen auf den Fuß bekommen, ist dann auch liegen geblieben. Da gingen dann die Physiotherapeuten kurz hin, aber das sah jetzt auch nicht schlimm aus und danach hat er noch über eine Stunde weiter trainiert. Jetzt heute Morgen war er nicht beim Training, er ist nach München geschickt worden ins MRT. Man muss ja auch erstmal am Sonntag eine Klinik oder eine Praxis finden, wo das möglich ist. Das wurde aber möglich gemacht. Und ja, wir müssen jetzt mal schauen, wie lange er ausfällt in Bezug vor allem auf das Testspiel am Dienstag, ob er das spielen kann oder nicht. Aber es klang jetzt in den Gesprächen, die wir geführt haben, nicht so, als sei da jetzt mit einem wochen- oder gar monatelangen Ausfall zu rechnen.
Ja, wie das jetzt in dieser speziellen Podcast-Folge so ist, werden wir euch wahrscheinlich in der Folge auch noch mitteilen, was wirklich ist und wie es aussieht. Aber das ist ja hier, haben wir gesagt, wirklich Work in Progress. Und ja genau, jetzt geht das Trainerteam ein bisschen weiter weg. Die Spieler trudeln nach und nach ein auf ihren grünen Gravel-Bikes mit der Borussia-Raute vorne am Rahmen. Also da hat sich Borussia gut ausstatten lassen. Sieht natürlich auch nicht so verkehrt aus. Ja, die Fans trudeln genauso ein. Wieder ein paar hundert, die sich das nicht nehmen lassen hier. Gut, dafür sind sie auch da, ne? Also das ist ja ihr Urlaubsinhalt im Prinzip hier. Und ja, wir sitzen auf einer Bank am Rand des Spielfeldes, wo dann auch am Dienstag gegen Metalist Kharkiv gespielt wird. Metalist Kharkiv, wie wir gelernt haben, müssen wir wahrscheinlich sagen, Metalist 1925 Kharkiv, weil es zwei Vereine gibt, die so ähnlich heißen. Aber ja, das werden wir auch textlich noch ein bisschen aufarbeiten für euch. Und was kann man sonst sagen über das Training bisher? Wir haben ja, ich weiß gar nicht, ob das im ersten Teil vorkam. Ist gut, dass wir das nicht mehr so am Schirm haben, aber jetzt alles so schnelllebig, dass Julian Weigel ausfallen soll. Der tauchte dann sehr plötzlich und überraschend am Samstag noch auf. Und dementsprechend waren es dann bis zum zumindest kurzfristigen Ausfall von Kevin Dix, 24 Feldspieler. Also das heißt, das meiste ist auch doppelt besetzt. So richtig aushelfen muss sich Seoane vor allen Dingen hinten rechts. Jetzt, wenn auch Dix fehlt, dann haben wir am Sonntagmorgen Niklas Wieder auf der Position gesehen. Aber es gibt ja durchaus schon auch einige spannende Duelle, die jetzt beginnen. Gerade auf der Doppel-6 ist es dann ja so ein doppeltes, vierfaches Duell, je nachdem. Also es gibt viele Konstellationen, wie das ausgehen kann am Ende. Und das ist ja auch ein Inhalt, dem wir uns hier jetzt besonders widmen werden am Tegernsee. Und Anna, ich glaube, was die Leute auch sehr interessiert, ist ein laufendes Transfer-Update. Das wollen wir jetzt auch ihnen gönnen.
Bei Thomas Tschwanscherer hat sich weiterhin nichts getan. Also er ist in der Türkei, der Transfer soll auch nach wie vor über die Bühne gehen. Da haben wir jetzt nichts anderes gehört, aber er ist halt eben noch nicht verkündet. Da kann es ja dann auch immer mal wieder an kleinen Formalitäten liegen, weshalb sich das ein bisschen verzögert. Aber wir gehen auf jeden Fall davon aus, dass das noch passieren wird. Bei Ko Itakura halten sich ja die Gerüchte über einen möglichen Wechsel zur PSV Eindhoven weiter hartnäckig. Da kam jetzt auch aus den Niederlanden nochmal die Meldung, dass Eindhoven ihn definitiv weiter auf der Liste hat. Aber es ist jetzt nicht so konkret, dass wir jetzt da in den nächsten Tagen mit einem Vollzug rechnen. Eher damit, dass Itakura sich wieder mit der Mannschaft zurück auf den Weg nach Mönchengladbach machen wird. Und ja, Yannick, was beobachten wir hier noch im Training, beziehungsweise was können wir berichten? Ich finde, und wer uns hier in den letzten Wochen zugehört hat, der weiß ja, dass wir da auch echt bemüht sind, immer auf die Bremse zu drücken. Aber wenn ich jetzt sehe, wie sich Wael Moya heute Morgen auch im 11 gegen 11 im Training präsentiert hat, da muss ich sagen, das war schon beeindruckend.
Es sieht vor allen Dingen sehr geschmeidig aus am Ball. Es sieht sehr zielgerichtet aus. Er kommt auch körperlich klar. Das ist ja auch wichtig. Also würde man ihm jetzt noch nicht per se zutrauen, wenn man ihn so sieht. Aber da hat er auch schon einen Schritt gemacht im vergangenen Jahr. Mein Gott, der Junge ist 16,5, klar. Hat er da auch noch ein bisschen was zu erledigen. Aber ja, wir zwingen uns alle hier, die Kirche im Dorf zu lassen. Aber es sieht halt wirklich gut aus. Und man kann gewisse Fantasien entwickeln, was mit dem Jungen möglich ist und oder was für ihn möglich ist. Irgendwann einmal. Sicher jetzt nicht kurzfristig, aber wer weiß, was passiert. Das beobachten wir. Und ja, dann ist es ja auch, das haben wir gesagt, im Sturm irgendwie eine gewisse Ungewissheit. Also Stand jetzt ist das beste Sturmduo Tabakovic-Fukuda oder Kevin Stöger spielt halt hinter Haris Tabakovic. Mal gucken, welche Kombis es dann am Dienstag im Testspiel gibt. Ja, und die Stürmersuche lässt sich jetzt auch noch ein bisschen präzisieren. Also derjenige, der noch kommen soll, wird kleiner sein als Tim Kleindienst und Haris Tabakovic. Wahrscheinlich ein okayes Stück. 1,94 sind die beiden. Er dürfte merklich jünger sein. 29 und 31 sind die beiden. Er dürfte schneller sein und sicherlich nicht seinen letzten großen Vertrag unterzeichnen, sondern schon das im besten Fall, ja, das sind vielleicht nicht immer alle Haken zu setzen, aber im besten Fall das Potenzial haben, dann in 2-3 Jahren Borussia auch nochmal gutes Geld einzubringen, wenn er die Entwicklung nimmt, die man sich von ihm erhofft. Also das lässt sich jetzt so umreißen. Ihr habt schon ein paar Namen natürlich gehört, die in die Richtung gehen, wie hochklassig es dann werden kann. Hängt auch ein bisschen natürlich davon ab, was mit Itakura passiert. Das ist ja nicht von der Hand zu weisen, weil Stand jetzt aus sich heraus würde dann vielleicht nur was im Bereich von 5 Millionen oder so gehen. Viel mehr erstmal nicht. Aber ja, das Budget lässt sich ja auch noch vergrößern. Also es geht hier wirklich Schritt für Schritt auf dem Trainingsplatz und auch in Sachen Transferplanung.
Ja, und jetzt, wo du gerade die Offensive angesprochen hast, können wir ja auch noch einen kleinen Einblick in unsere Redaktionsplanung geben. Also wir hatten ursprünglich geplant, am Tegernsee ein Interview mit Alassane Player zu führen. Das hat vor 2 Jahren schon mal geklappt und ja, wir hätten gerne mit ihm über seine Situation in Gladbach gesprochen und vielleicht auch auf die neue Saison geblickt, aber das hat sich ja durch den Wechsel zerschlagen und wir hatten tatsächlich als zweiten Wunschkandidaten Thomas Tschwanscherer angegeben. Ihr wisst, das hat sich jetzt auch erledigt. Und jetzt haben wir voraussichtlich einen festen Termin und da werdet ihr das Ergebnis daraus Ende der Woche zu lesen bekommen mit Robin Hack. Yannick, bist du Stand jetzt Sonntagnachmittag zuversichtlich, dass dieses Interview stattfinden wird?
Ja, vor allem, weil Robin Hack auch fit genug ist, um das zu führen. Er ist auch wieder im Training, steigert sein Pensum. Und da bin ich mir jetzt doch relativ sicher, dass da nichts passiert. Also, wenn jetzt morgen jemand ein Angebot hinterlegt in einer gewissen Höhe, dann natürlich auch, aber da ist nichts in Sicht. Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass dieses Interview stattfindet und der Abgangsfluch damit gebrochen wird. So, jetzt gehen auch die Ersten auf den Platz, die Torhüter kommen. 4 Stück am Start, ja, Omlin, Nikolas, Sippel und Cardoso mit Torwarttrainer André Wachter. Wie das Geschehen nimmt hier langsam so Fahrt auf. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auch mal wieder in den Beobachtermodus und vollenden dann diese Folge am Montag.
Das war dann ein Hattrick quasi. 3 Tage hintereinander für euch hier aufgenommen, aber einfach auch, um euch ja so viel wie möglich auch mitzunehmen und im besten Fall auch mitzugeben.
Genau. Ein häppchenweise Podcast, gefühlt live, erst vom Berg, jetzt vom Trainingsplatz. Mal gucken, wo wir Teil 3 aufnehmen. Wir lassen uns was einfallen. Montagmorgen am Tegernsee und nach Kuhglocken und Trainingseindrücken könnten wir akustisch jetzt Regentropfen bieten, aber wir sind ins Auto geflüchtet, sozusagen kurz vorm Morgentraining, denn es regnet. Ein Wetterumschwung. Ich hoffe, Hanna, kein Stimmungsumschwung, also auch nicht bei dir, auch nicht bei Borussia. Lagerkollergefahr ist ja noch nicht, würde ich sagen. Dafür ist es noch zu früh im Trainingslager, nicht mal die Hälfte um. Aber wir wollen jetzt im letzten Teil nochmal drüber reden, was wir denn so erwarten, worauf wir noch ganz besonders schauen wollen und vielleicht über das Thema Stimmung auch nochmal reden. Es ist jetzt ja der Tag auch vor dem Testspiel gegen Kharkiv. Ich würde erstmal sagen, dieses Testspiel ist jetzt auch nicht der Megatest. Das ist ungefähr so, wie wenn man gegen den Drittligisten nochmal testen würde. Aber immerhin, das finde ich ja schon eigentlich ganz gut, dass es nicht so diese Bezirksliga-Tests gibt und man zumindest einigermaßen gefordert wird. Kharkiv hat ja im Trainingslager schon gegen Bochum gespielt, 120 Minuten 0-0. Tore wären jetzt natürlich auch gut, wenn wir die mal sehen würden am Dienstag. Aber ja, auf wen werden wir da so besonders achten? Klar, wir haben über Moja und so weiter schon geredet, aber es gibt ja so eine zweite bis dritte Reihe auch im Kader, die durchaus spannend ist, weil man ja nie davon ausgehen kann, dass es mit der ersten so geplant hinhaut.
Ja, zweite Reihe, da fallen mir natürlich direkt so Spieler ein wie Ivan Troborges-Sanchez, Grant Leon-Ranos, Shio Fukuda, der ja schon im ersten Testspiel eine echt gute Leistung mit seinen beiden Toren gezeigt hat, aber auch jemand wie Oscar Fraulo, da bin ich ja sowieso mal gespannt, wie ja das einfach mit ihm jetzt im August läuft, ob sie ihn verkaufen. Eine Leihe wäre ja auch nur möglich mit einer Vertragsverlängerung. Wir konnten jetzt noch nicht so viele Eindrücke sammeln, einfach deshalb, weil er ja, das wisst ihr ja, erst jetzt ins Trainingslager gestoßen ist. Aber wenn der mal seine Einsatzminuten bekommt, wird er sich ja irgendwo einordnen. Und da schauen wir dann mal, ob das so in die Richtung, vierter, fünfter Platz auf der Position geht oder ob er eben doch überraschen kann, weil, er hat jetzt mittlerweile über 60 Spiele in Holland beziehungsweise in den Niederlanden absolviert, hat er jede Menge Erfahrung gesammelt und er kann eigentlich aus so einer Position kommen, wo er nur, ich will nicht sagen überraschen kann, aber er ist ja, also mit ihm rechnet keiner, glaube ich, ihn hat jetzt niemand auf dem Zettel.
Ja, spüre ich auch so, es fallen da manchmal so Sätze wie, ach ja, der Oscar ist ja auch noch da. Da ist er ja. ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt nach 3 Tagen sagen kann, er ist irgendwie besonders hervorgestochen. Ist ja auch gerade erst eingestiegen in die Vorbereitung. Klar, mal schauen, in welche Richtung das geht. Und dann ja, ist die Kaderkonstellation ja je nach Position auch sehr unterschiedlich. Wir haben diese Riesenballung im zentralen Mittelfeld, wo Fraulo dann ja der jetzt gerade 6. Mann ist, müsste man eigentlich sagen. Weil wir Niklas Wieder ja eine größere Zukunft in Gladbach zutrauen. Und klar ist, der wird nicht gehen in diesem Sommer. Dann gibt es Positionen, die dünn besetzt sind, aber qualitativ sehr hochwertig, wie vorne rechts mit Franck Honorat, wo man weiß, okay, wenn der fit ist, alles super, aber wenn nicht, im Testspiel hat er da Evandro Borges in der zweiten Halbzeit gespielt. Und ja, dann auch so klassische Zweikämpfe wie hinten links, Ulrich gegen Netz, klar, wo Ulrich schon als Platzhirsch in diese Vorbereitung geht und in die Saison. Aber ich meine, das sind 2 deutsche Ex-U21-Nationalspieler. Wobei Ulrich ist ja sogar noch einer, wenn er darf und möchte. Und irgendwie, also beide aus Berlin, beide ein Jahr nur auseinander. Deswegen, also das ist ja qua Biografie relativ eng. Das werden wir vielleicht auch nochmal irgendwie so niederschreiben, wo jetzt wie die Konstellationen sind. Ja, und im Tor ist die Lage klar, weil Moritz Nikolas die Nummer 1 ist. Jonas Omlin ist so, eine seltsame Situation irgendwie. Jeder fragt irgendwann, was ist denn mit dem Omlin? Also bleibt der jetzt? Geht der jetzt? Ja, also ganz einfach, solange er nicht geht, bleibt er, ne?
Das hast du schön formuliert. Und bei Nikolas hoffe ich jetzt für ihn persönlich, dass er in den Testspielen am Dienstag und in Nürnberg auch einfach mehr auf die Kiste bekommt als gegen Aue. Ich glaube, das war vielleicht ganz gut so zum Reinkommen. Aber vielleicht geht es ja bei ihm dann auch Richtung Nürnberg dahin, dass er auch einfach mal ein ganzes Spiel macht. Das wissen wir nicht. Das wird sich wahrscheinlich dann gegen Ende der Woche mal abzeichnen, wenn man da mal nachfragt und man auch weiß, wer alles wie fit ist. Aber man darf ja auch nicht vergessen, also ne, Ergebnisse in den Testspielen zweitrangig, ja, aber Borussia hat ja bislang auch einfach nur 5 Testspiele und am Dienstag Nummer 2, am Samstag Nummer 3. Da bleibt dann jetzt nicht allzu viel Zeit, das zumindest in Wettkämpfen zu erproben. Und auch deshalb werden wir natürlich auch ein besonderes Auge auf Tabakovic werfen. Er hat gestern am Sonntag gesagt, dass er absolut bereit ist. Er hat mit Hoffenheim auch schon 2 Testspiele bestritten, hat er seine Tore gemacht. Dann habe ich gefragt, gegen welche Gegner. Dann hat er auch direkt gelacht und meinte, gegen Unterklassige. Also das waren dann wahrscheinlich eher die Bezirksligisten, die du gerade angesprochen hast. Aber klar, da wollen wir mal drauf achten, wie er denn da schon eingesetzt wird, ob da vielleicht die erwartbaren Flanken von Honorar kommen und wie er dann damit umgeht im Strafraum. Aber ja, bin auch mal gespannt, wie viele Zuschauer tatsächlich morgen beim Training sein werden, vor allem jetzt nach dem Wetterumschwung hier. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es jetzt am Wochenende trotz des guten Wetters jetzt auch nicht die Masse war, die man schon mal am Tegernsee gesehen hat. Wie hast du das so wahrgenommen?
Ah, okay, ich dachte, es wäre schon so wie immer. War schwer einzuschätzen. Wie viele Leute sind in dieser WhatsApp-Gruppe für die Fans? Knapp 1000. Da ist ja zumindest anzunehmen, dass nur Leute drin sind, die auch mal diesen QR-Code hier gesehen haben am Trainingsplatz. Jetzt schlechteres Wetter, klar, nicht so toll. Vielleicht haben viele auch das Wochenende nur gemacht. Das ist eins, die Stimmung, genau. Und mir ist so eine Art Trugschluss aufgefallen am Wochenende jetzt in den ersten Einheiten, den wir vielleicht auch manchmal haben. Wir reden jetzt immer über die Kaderplanung und wer kommt, wer geht, wer bleibt. Aber wenn man die Mannschaft so arbeiten sieht, denkt man sich, ah ja, okay, das ist ja auch noch ein Hebel. Man könnte ja auch einfach vielleicht richtig gut arbeiten mit dem Trainerteam. Man könnte gute Abläufe einstudieren. Man könnte eine Idee entwickeln, wie man das hinbekommt. Das vielleicht, also ich weiß, Moritz Nikolas muss auch mal geprüft werden, aber vielleicht wäre es auch gut, wenn die Torhüter nächstes Jahr gar nicht mal so oft geprüft werden und sich das ein bisschen ändert, dass Gladbach da nicht so viel zulässt weiterhin wie ein Abstiegskandidat. Das hat Sioane, haben wir auch drüber gesprochen, gesagt, Thema Kontrolle und so weiter. Wenn man den Kader immer so durchgeht, es ist ja schon irgendwie alles beschwerlich. Man denkt sich, ach ja, wo geht das hin? Und wir wissen es nicht. Und es kann irgendwie in beide Richtungen gehen. Man hat eher das Gefühl, in die nicht so gute Richtung. Aber im Kern denkt man auch, das sollte doch genügen, um irgendwie mindestens eine ruhige Bundesliga-Saison zu haben. Allein was so immer noch die Qualität auf einzelnen Positionen angeht. Klar, es gibt so diese Problemzonen. Man weiß nicht, wenn Hack jetzt schon wieder schwächelt, wer soll denn eigentlich dann an seiner Stelle spielen? Dann ist man vielleicht schon dabei, dass Luca Netz eigentlich mal als Honorar auf links aufgebaut werden sollte. Aber es ist dann jetzt auch, sag ich jetzt mal, die Aufgabe des Trainerteams, gemeinsam mit der Mannschaft, da das Bestmögliche rauszuholen. Und das geschieht halt nicht so im Managerspiel im Kopf, sondern auf dem Platz.
Exakt. Was ich auch interessant finde in den Gesprächen mit den Fans, die man dann am Rande des Trainings führt, wenn es jetzt um Thema Stimmung geht und was nimmt man so wahr. Ich finde schon, dass bei jedem auch die angedeutete Skepsis so vorhanden ist. Also es ist jetzt nicht so blinde Euphorie und riesige Vorfreude, sondern da sind noch sehr viele Fragezeichen bei den Fans im Kopf. So geht's euch wahrscheinlich auch. Da geht's natürlich vor allem immer ums Thema Kaderplanung. Klar, am Trainingsplatz, da wird applaudiert, wenn die Borussia-Profis kommen. Da gibt's dann Autogramme und Selfies nach dem Training. Also so ist die Stimmung einfach mal gut. Kann mir vorstellen, dass es dann auch gerade nach der Geschichte um Florian Neuhaus auch einfach der gesamten Mannschaft mal gut tut, hier eine Woche weg vom Borussia-Park zu sein, am Tegernsee, eben auch diese Fannähe zu haben und die Abende auch als Mannschaft. Am Sonntagabend gab es ja noch einen Grillabend, da hat das Geburtstagskind Grant Leon Ranos auch noch eine, ich glaube, 15-sekündige Rede gehalten und sich für das Törtchen oder den Kuchen bedankt. Ja, und bin wirklich, wirklich gespannt, wie sich das im August entwickelt. Also da ist, finde ich, stimmungstechnisch alles möglich. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, was passiert gegen den HSV, wenn es dann irgendwie doch zum Start nach hinten losgeht. Hat man dann wirklich an Spieltag 1 schon Pfiffe im Borussia-Park? Ja, kann ich mir vorstellen. Aber wie du es eben auch schon gesagt hast, es kann ja jetzt auch einfach auf Basis einer guten Vorbereitung auch klappen mit einem Start. Das wäre vielleicht gerade auch im Vergleich zur Vorsaison wichtig, wo das eben nicht funktioniert hat.
Ja, und es spielen auch immer noch Gegner mit. Was weiß ich, wie der HSV das sieht und damit umgeht, dass er jetzt zurück in der Bundesliga ist, lähmt das, beflügelt das dann in so einem ersten Spiel. Aber ich sehe das auch so, dieses erste Spiel, also wir können jetzt wahrscheinlich jede Woche hier ganz viel reden über unsere Eindrücke, da spitzt sich schon wieder einiges zu. In der Lage ist Borussia, heißt ja aber auch, wenn sie zuspitzt und man die Prüfung bewältigt, dass es in eine gute Richtung geht. Und dann hat man so Spiele wie gegen Bremen beispielsweise, wo ja wirklich jetzt die Seuche unterwegs ist gerade und die einen neuen Trainer haben, wo vor ein paar Wochen jeder dachte, ja Mensch, die können jetzt richtig angreifen, die haben eine gute Mannschaft, die haben sich stabilisiert, die haben jetzt einen neuen Trainer, der vielleicht nochmal einen neuen frischen Wind reinbringt, aber am Ende weiß es ja keiner, ne? Und das kann man dann so durchexerzieren. Dann geht's gegen Leverkusen, die einen totalen Umbruch haben, die irgendwie gegen die U20 von Flamengo in Rio de Janeiro 1-5 verlieren. Also es gibt ja in jedem Verein Beispiele in alle Richtungen. Deswegen finde ich es auch gut, wenn wir einfach zugeben, wir wissen es auch nicht, in welche Richtung es geht. Wir sitzen jetzt hier nicht und sagen euch, jo, nee, also wir sehen das jetzt hier und wir sind uns ganz sicher, das geht schief, das geht gut. Nein, wissen wir nicht. Hier wird gearbeitet und das, ja, schauen wir uns an. Dafür sind wir da und ich denke, wir werden uns die Woche vielleicht anderweitig auch nochmal melden, aber die nächste Podcast-Folge dann ja nächsten Sonntag. Dann sind wir schon wieder zurück. Aber zwei Spiele und viele Einheiten schlauer.
So sieht's aus. Deshalb verfolgt uns weiter rp-online.de/Borussia. Da melden wir uns täglich mehrmals mit allem, was hier vom Tegernsee für euch wichtig ist. Und dann würde ich sagen, sind wir gespannt, was die nächsten Tage bringen.
Trotzdem noch ein kleiner Werbeblock am Ende. Erstmal, ihr könnt uns auch bei Instagram folgen. Ich denke, das lohnt sich auch immer. Da hatten wir unser Insta Live, wo wir viele, viele Fanfragen beantwortet haben vor einer Woche. Und darauf sei hingewiesen, wir haben ja hier geworben für unser 19,99 € Jahresangebot, ein Jahr RP Plus und damit alles über Borussia für diesen Preis. Das gilt nur noch bis 1.8. Deswegen, wenn ihr euch direkt Planungssicherheit für ein Jahr verschaffen wollt, das ist sozusagen der Haris Tabakovic der Abos, ne? Einfach jetzt für ein Jahr unterschreiben, ist das, glaube ich, eine ordentliche Sache. 19,99 €. Teilt es mal durch 365 und guckt, was es ausspuckt pro Tag. Also, habt eine schöne Woche und wir melden uns in ein paar Tagen. Tschüss.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de